Hallo, hier ist eine Halbzeit mit aus Quarantäne, Isolation, ich in Freiheit, Ossi.
Yep, das bin ich.
Was haben wir denn heute? Ich möchte gar nicht von Karte sprechen, sondern auf dem Rezept.
auf dem Rezept haben wir heute, Wolf. Neben deiner Situation natürlich und der tatsächlich dramatischen Lage, dass du das erste Mal in deiner Karriere ein Spiel aus gesundheitlichen Gründen absagen musst, reden wir über die Krise, Mini-Krise oder gar keine Krise der Bayern. Wir reden über den Windhorst, der draußen tobt und in Berlin natürlich tobt. Und wir reden über die Nachfolge von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Hallo, Servus, grüezi miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres Vertrauens und am anderen Ende wieder mal nasal, diesmal allerdings Corona-bedingt. Wolf, Christoph, Fuß.
Hallöchen, wenn es nur nasal wäre, da wäre ich schon zufrieden.
Nasal hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, Wolf.
Ja, das stimmt. Das
war jetzt hat sich wirklich erwischt.
Kinderschnüppi. Jetzt hat es mich wirklich erwischt.
In
Isolation bin ich.
Wir haben letzte Woche, es ist so oft tatsächlich Karma, in der Folge noch so halb mit Augenzwinkern drüber geredet und gesagt, ja, wie gut du da eigentlich durchgekommen bist, obwohl du sehr, sehr viele Momente hattest. Und wie ist es dann, erzähl mal, wie ist es dann weitergegangen?
Du hast nichts damit zu tun, aber es sind ganz viele haben mir geschrieben, dass der Ossi hätte es raufbeschworen. Damit wäre die Schuldfrage auch schon mal geklärt. Nee, also ich hab keine Ahnung wirklich, wo ich es mir geholt habe. Also das ist dann vielleicht auch der Beweis, dass es dir immer und überall und jederzeit passieren kann. Wie gesagt, geimpft, geboostert. Und ich merkte in der Super Bowl Nacht von Sonntag auf Montag, dass irgendwas nicht stimmt. Und es gab dann wirklich eine Tempoverschärfung im Verlauf des zweiten Quarters. die Halbzeitshow war da, habe ich schon nur noch auf der Metaebene wahrgenommen. Und bin dann auch sofort danach ins Bett und hatte dann in der Nacht schon ein bisschen Fieber und hin und her und tralala. Naja, und dann war Montagmorgen und ich teste ja im Grunde jeden Tag.
Mhm.
Und da hatte ich zwei Striche.
Relativ schnell auch, oder?
Ja, ganz schnell. Also wirklich, das Röhrchen war noch nicht aus der Nase, da hat es schon angeschlagen.
Ja gut, dann weißt du aber auch wahrscheinlich, dann brauchst du auch nicht mehr groß lamentieren, ne?
Anschlägt. Und dann bin ich halt zum offiziellen Test und dann musst du ja alle Gewerke informieren. Und dann habe ich mich hier isoliert. Und so bin ich jetzt in der Isolation im Moment.
Hast du so einen Anzug an? Das ist Frage, ist die wichtigste
Frage. Ja, absolut. Ich habe so einen Maleranzug. Ich glaube, so einen Maler-Raumanzug laufe ich hier durchs Refugium.
Aber ich hoffe von NewBev mit dem Scheich drauf.
Ja, klar.
Wenn schon.
Am besten mit dem Scheich. Das hält alles ab.
Wenn in Quarantäne, dann bitte mit Stil, oder?
Ist ich hab dann Montagabend habe ich auch noch eine Sendung gemacht für Sky aus dem Homeoffice quasi. Die Glanzparade via Skype, da hat's vor ein paar Wochen hat's Buschi erwischt, da also die Methode hatte sich bewährt und diesmal halt andersrum. Und dann konnte ich zugucken, wie es dann Dienstag, Mittwoch und jetzt auch heute zunehmend besser wird, aber es sind noch keine 100%.
Aber man macht ja mittlerweile immer so ein bisschen doofe Sprüche auch, das machen wir sowieso, aber jetzt in dem Fall ist aber ertragbar. Also würdest du es auch vergleichen mit einer Erkältung oder war es schon heftiger?
Der Einstieg war tatsächlich heftiger, das muss ich sagen. Mhm. Also der Einstieg war für mich tatsächlich heftiger, weil ich es nicht so richtig zuordnen konnte. Also ich hatte so das Gefühl, 50 Kannen Bier den Abend vorher nur die gab's halt nicht, ne? Und das hat mich wahnsinnig irritiert. Und warum habe ich trotzdem das Gefühl?
Ja. Also verkatert quasi, wie
ein Kater. Ja, also ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, allerdings an Stellen, wo ich noch nie Kopfschmerzen hatte. So. dann halt irgendwie Stimme weg und Nase zu und
aus dem Nichts
auch. Und halt, ja, aus dem Nichts. Und dann plötzlich halt so Fieberschwankungen, so Temperaturschwankungen. Also hast auf einmal Schweißausbrüche an Stellen, wo es keinen Sinn macht. Ja. Mhm. Oder in Momenten, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Und dann merkte ich einfach, da ist was nicht ganz richtig. Ja. Ja, so war es. Aber jetzt auch nicht schlimmer machen. Ich sag dir nur eins. Mir fehlt ja jetzt der Vergleichswert, aber jetzt ungeimpft und ungeboostert möchte ich das nicht mitmachen.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ne? Dass man, was man echt von vielen Leuten immer wieder hört, die es jetzt mal erlebt haben, die dann sagen, boah, das hat mir so schon gereicht. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre ohne Spritze im Arm.
Ja.
Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Also Wunder, Wunder, die ganzen Warnungen sind dann doch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Nee, also nochmal, ich rede mich jetzt leicht, weil ich das Gegenteil nicht beweisen kann. Ja. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es halt wie so eine sich verabschiedende Grippe oder wie so eine sich verabschiedende Erkältung. Unter normalen Umständen würde ich sagen, ich gehe raus und mache jetzt nicht reiß jetzt nicht die Welt ein, aber ich kann ganz normal am Schreibtisch sitzen und kann meine Stimme dahingehend konditionieren, dass sie für 90 Minuten hält. So.
Ja, deine Stimme ist ja dein Kapital.
Ja, also das würde schon gehen. Also theoretisch, jetzt so vom Gefühl her. Also ich will jetzt da keinem Angst machen oder so, sondern es ist dann halt jetzt wirklich wie eine Erkältung, die geht. Also fühlt sich noch zwischenzeitlich mal schlapp oder so. Aber das ist jetzt von Tag zu Tag, kannst du zugucken, wie es besser wird.
Aber ich erkenne dich auch. Also ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt mit jemand anders telefoniere. Ja. So viel kann ich verraten.
Ich bin dein Vater.
Es führt natürlich zu einer unschönen Situation. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Wolf, wirst du am Samstag, das ist erst das dritte Mal in deinem gesamten langen Leben.
Es ist das erste Mal, Samstag ist das erste Mal in meiner kompletten Fernsehlaufbahn, ich möchte nicht mal von Karriere sprechen, in meiner über 20-jährigen Laufbahn, ich habe 98 das erste Spiel kommentiert, also lass es 23, 24 Jahre sein, ja, dass ich krankheitsbedingt ein Fußballspiel verpasse. Das ist das dritte insgesamt, erstes Spiel, Geburt meiner ersten Tochter, zweites Spiel, Geburt meiner zweiten Tochter, drittes Spiel, Ausgeburt von Corona.
Ausgeburt von Covid-19.
Ja, genau.
Ja, natürlich schade für dich, für alle, die dem Spiel folgen werden. Es gibt Ersatz, nämlich Amber Sky. Aber natürlich.
Davon gehe ich aus, sie werden einen gesunden
finden. Aber keinen gleichwertig.
Sie werden einen gesunden finden.
Irgendeinen gesunden wird es geben. Ja, ja. Lass uns ins Geschehen einsteigen, Wolf. Ja. Es ist wieder gestern Abend, wir haben jetzt Donnerstagvormittag, um euch einmal abzuholen. Gestern Abend die Bayern im Einsatz. Die angeschlagenen Bayern, würde ich sagen, ähnlich angeschlagen wie du, wirken sie teilweise. Ich würde mal so ein bisschen die Grundsatzfrage stellen, weil ich finde, ich habe beide Spiele gesehen. Das Debakel kann man, glaube ich, ruhig so sagen, in Bochum, da wurden sie teilweise vorgeführt, zumindest in der ersten Halbzeit. Gegen Salzburg war ja die Leistung, wie ich fand, weitestgehend okay.
Ja.
Aber es ist irgendwie so ein bisschen ein fragiles Gebilde. Und was ich dich fragen wollte, beziehungsweise mit dir diskutieren wollte, ist das jetzt eine Krise? Ist das ein Krieschen? Ist das gar keine Krise? Muss man sich Sorgen machen? Weil es ist halt, was ich gerade gesagt habe, ne? Das fragile Gebilde, finde ich, ist meine Wahrnehmung, hast du aktuell nicht nur auf dem Platz, sondern irgendwie auch im Drumherum. Also es ist so ein bisschen wieder, finde ich, FC Hollywood Light bei Bayern.
Was meinst du drumherum?
Mir fehlt halt irgendwie so die komplette Souveränität. Ich sage jetzt nur mal drei Stichwörter. Es fing an mit der Jahreshauptversammlung, die ja irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Dann der Süle-Wechsel. Ich glaube, dass man das auch, haben wir letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen, alles irgendwie souveräner moderieren kann und dann vielleicht auch danach nicht zwingend dem Spieler noch irgendwie Dreck hinterherwerfen muss, bevor er weg ist. Und dann dieses, ja, diese Dünnhäutigkeit auch bei Brazzo, diese Woche, ne? Brazzo hat jetzt 2-3 Mal sehr dünnhäutig auf Kritik reagiert. Hoeneß meldet sich wieder aus dem Off, kritisiert Kahn für seine Aussagen, was die Playoffs angeht. Also es ist irgendwie immer was los, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Weißt du, so dieses typische Bayern-Phänomen. Andere würden sich das wünschen, natürlich, so eine Situation zu haben, aber du hast das Gefühl, irgendwie ist. Da brodelst an allen Ecken und Enden und dann guckst du irgendwie auf die Tabelle und siehst, ja, die haben 6 Punkte Vorsprung und sind im Champions League Achtelfinale mit einem 1-1 ja auch ganz gut unterwegs. Also so richtig viel ist ja nicht passiert, aber es wirkt trotzdem, du weißt, was ich sagen will.
Ja. Also vielschichtig. Vielschichtig. Die Personalie Süle, glaube ich, ist dahingehend abgeschlossen, als dass Nagelsmann sich, glaube ich, gewünscht hätte, dass er bleibt, dass der Verein eine andere Vorstellung gehabt hat, dass sich Süle für Borussia Dortmund entschieden hat, weil er die emotionale Wertschätzung nicht genossen hat und dass Nagelsmann jetzt abwartet, was es für eine Alternative gibt. Und so lange, glaube ich, und so eng ist auch das Verhältnis Süle-Nagelsmann, wird Süle alles für den Club geben. Insofern Haken an das Thema. Mhm. Wenn Einigkeit herrscht von deiner Seite, Haken an das Thema.
Ja, haben wir letzte Woche auch schon sehr, sehr. Ja.
Der nächste Punkt ist die Playoff-Geschichte. Auch darüber haben wir gesprochen. Ich finde, dass es an der Zeit ist, wenn eine Mannschaft 10 Jahre lang Meister wird, mehr oder weniger ungefährdet und wenn es perspektivisch so aussieht, als würde sie es in den nächsten 10 Jahren auch noch schaffen, dann gehört es mit dazu, zu einer produktiven Diskussion auf Verbandsebene oder auf Liga-Ebene, dass man das System diskutiert. Zu welchem Urteil man dann kommt, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, man kann das ja alles gut finden, so wie es ist.
Ja.
Und das hat alles nachvollziehbarerweise Charme und Reiz und alles. Und nichtsdestotrotz, gerade jetzt, wo die NFL sich so einer Beliebtheit erfreut, die ja über Playoffs funktioniert, kann man es zumindest mal diskutieren. Und wenn man zu dem Urteil kommt, du pass auf, die Liga ist super, wie sie ist, ist so okay. Ich finde, spricht für Kahn, dass er sich nicht verschließt. So.
Hoeneß hat es ein bisschen anders gesehen.
Ja, Hoeneß sieht es natürlich. Und das ist ja auch so. Also alle großen europäischen Ligen funktionieren über normalen Ligabetrieb. 34 Spieltage, 38 Spieltage. Der die meisten Punkte hat, wird am Ende Meister. Jetzt hast du aber in nahezu allen Ligen eine gewisse Fluktuation. Nur bei uns nicht. Und das, glaube ich, verkennt die Hoeneß-Seite. Was die Argumente betrifft. So, und deshalb kann es ja trotzdem so bleiben. Aber man muss sich halt überlegen, ich gehe mal beispielsweise in die schottische Liga. Bei der schottischen Liga wurden nur Celtic und die Rangers Meister und werden es immer noch. Und es gab massive Diskussionen in den 90ern, in den Anfang der 2000er, ob es Sinn macht, Celtic und die Rangers in die Premier League mit aufzunehmen.
Mhm.
Also es wurde halt einfach nur diskutiert. Man ist dann zu dem Schluss gekommen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das sind halt zwei schottische Mannschaften, die können nicht in England spielen. Und dann haben wir mal drüber geredet und dann ist es in Ordnung.
Könnte man ja auch, hätte man
und
ja auch
spielen. Spielen die ihre Liga und dann ist es okay. Also es geht ja nur darum, diese Diskussion zu führen und dann zu sagen, es gibt welche Argumente gibt's dafür, welche Argumente gibt's dagegen, lass uns abstimmen, fertig. Damit leben wir. Also man könnte auch über eine, also das ist ja auch möglich, ne? Man könnte natürlich auch über eine Umverteilung der Gelder sprechen.
Ja,
auch das ist ja durchaus möglich.
Ja, wäre wahrscheinlich am Ende vom Ergebnis her perspektivisch sogar die Wahrscheinlichkeit größer, dass es was ändert.
Da bin ich ja auch dabei. Also auch das muss man diskutieren. Auch das muss man diskutieren. Und auch da sagt dann sagt dann eigentlich der Sportler, der am besten ist, soll die meiste Kohle bekommen.
Ja, die meiste kriegt er ja ohnehin. Die Frage ist, wie groß die Diskrepanz ist. Ne? Also
genau.
Man könnte ja auch drüber nachdenken, ob der Champions League-Sieger nicht das Zehnfache vom Europa League-Sieger bekommt, sondern vielleicht nur das Doppelte.
Ja, so, ja, alles gut. Also ja. muss man alles diskutieren. Jetzt hast du, was den Champions League-Sieger betrifft, einfach eine größere Streuung als was die deutsche Meisterschaft betrifft.
Ja.
Und ob man das dann macht oder nicht, also ich habe irgendwie gehört, Aogo hat das nicht sogar bei euch gesagt, der so wie so eine Angriffsuhr einführt.
Bei den Kollegen vom Kicker, ja, wie beim Basketball, ne, so 30 Sekunden.
Ja, ich finde das Spiel als solches finde ich so attraktiv wie eh und je.
Ja.
Also das muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es gut, dass es so Spiele gibt wie letzte Woche, wo Bochum die Bayern einfach schlägt. 4-2. Und du das
ja, auseinandernimmt.
Ja, ne? Absolut. Also, ja. Absolut. Also das macht halt Hoffnung. Und das ist eher Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, warum sollen wir was verändern? Die Liga ist doch attraktiv genug. Gebt euch einfach mehr Mühe.
Ja. Genau so. Ja. So, und dann bist du mittendrin in der sportlichen Debatte.
Ja, und dann bist du in der sportlichen Debatte und das ist etwas, was ich glaube, also es lädt sich jetzt wahnsinnig viel rund um Upamecano auf. Also das ist jetzt so ein bisschen der Prügelknabe. Du denkst, der hat im Vergleich zu Leipzig hat er seinen mäßig begabten Zwillingsbruder nach München geschickt. So, also das Gefühl hast du ja, das Gefühl wird vermittelt. Das ist ja ein herausragender Innenverteidiger, der jung ist, der immer mal wieder ein Ding drin hatte in Leipzig. Aber das fällt halt jetzt deutlich stärker auf, wenn er jetzt mal über den Ball tritt oder nicht richtig steht. Und dafür wird er ans Kreuz genagelt. Ich finde es übertrieben, ehrlicherweise. Aber wer in München spielt, muss eben auch durch diese Stahlbäder durch. Siehe Sané, Alphonso Davies hier in diesem Podcast, hochgelobt. Der steht nicht immer richtig. Nur der ist so schnell, dass es in der Regel ausgleichen kann, wenn er nicht richtig steht. Ja.
Also ich finde, Upamecano, hast du ja recht, wird jetzt so ein bisschen zum Sündenbock gemacht. Also saß jetzt auch auf der Bank, aber es geht ja eigentlich, sogar noch tiefer, weil es ging ja viel auch um die Taktik von Nagelsmann. Ne? Der hat dann umgestellt, er hat sehr, sehr offensiv gespielt zuletzt, was er dann auch selber als Fehler im Prinzip zugegeben hat. Aber es ist so ein bisschen, das meinte ich ja vorhin, ne? Es hat keiner mehr so richtig Angst aktuell vor Bayern oder diese Selbstverständlichkeit, diese Souveränität der letzten Monate.
Jetzt kommt der dritte Punkt. Die Bayern haben nach 21 Spieltagen 9 Punkte Vorsprung auf den zweiten. 9 Punkte. Und also Nagelsmann muss ja Reize setzen. Also es ist sowieso immer wieder. Aber
jetzt sind 6, ne?
Ja, ja. Es ist ja. Moment, aber vor dem Bochum-Spiel waren es noch.
Ja, du redest von vor Bochum.
Ja, ja. Hat neun Punkte Vorsprung auf den zweiten. Nagelsmann muss ja Reizpunkte setzen und es ist ja ohnehin bemerkenswert, wie es die Bayern Jahr für Jahr schaffen, sich auch noch für die 8. Meisterschaft in Folge, die 9. Meisterschaft in Folge und die 10. Meisterschaft in Folge und so weiter zu motivieren. Und jetzt auch die 11. Dass da mal immer mal wieder Phasen drin sind, wo es dann an Schärfe fehlt, wo vielleicht auch Nagelsmann einfach einen Reizpunkt setzen muss und sagen muss, wir spielen es jetzt heute mal so. Wir spielen es vielleicht mal einen Tick offensiver. Oder wir versuchen mal was Neues, wir versuchen mal was anderes, wir versuchen mal was auszuprobieren, einfach um auch einen Reiz zu setzen, um das zu erhalten, um dieses Level zu erhalten, finde ich, also nimm es ruhig mal als Punkt mit rein, weil was ist passiert, also, in Wahrheit, die verlieren in Bochum und die Frage war, bleibt es bei 9 Punkten oder sind es nach 22 Spieltagen dann nur noch 6 Punkte?
Ja, es ist nicht dramatisch, da bin ich bei
es
dir.
Ist, ne? In Wahrheit ist nichts passiert. Und jetzt nimmst du das Spiel Salzburg gestern. Ich finde, das war ein super Fußballspiel. Also das konnte man wahnsinnig gut gucken.
Ja.
Auch weil Salzburg halt so einen lebensbejahenden Stil hat und die sind schnell und die sind ohne Angst. Und ich finde auch der Jeißle ist ein cooler Typ, ne? Der ist
absolut.
Also, das ist, glaube ich, auch auf Sicht einer für den Bundesliga-Markt. 100%. Aber tendenziell eher für den RB-Kosmos. Also das würde mich nicht wundern, wenn man ihn über kurz oder lang in Leipzig sähe oder hat in Gladbach. Ja. Nein, also und wenn die das Spiel gestern, 3-1 gewinnen, ist es auch okay. Ne?
Absolut. Aber es hat ja trotzdem wieder diese Szenen gegeben und jetzt kannst du auch sagen, ja, es. Vielleicht gehört es auch dazu und so. Ich stelle das ja nur zur Frage. Ich finde, diese ganze Souveränität bei Bayern ist ein wenig abhandengekommen. Und das meine ich sowohl auf dem Platz als auch daneben. Und ich habe schon das Gefühl, dass da, was ja vielleicht auch gut ist, vielleicht braucht es diese Reibung ja auch wieder, ne? Um dann, wenn es jetzt um die Pötte geht, im März, April, vielleicht machen sie das sogar bewusst, kann ich mir bei Bayern auch vorstellen, dass genau diese Reizpunkte,
also, wie du gesagt hast, dass sie sich auf höchster Ebene bewusst reiben, halte ich für ausgeschlossen. Deshalb, glaube ich, muss man die Punkte halt sehr stark differenzieren und darf nicht alles in einen Pott werfen und sagen, hier, wie dieser FC Hollywood, ich mag das null.
Ja, zumal wir auch über Protagonisten reden, die jetzt nicht mehr im Tagesgeschäft sind, ne? Wir haben letztes Mal über Rummenigge gesprochen, wir sprechen jetzt über Hoeneß, über Matthäus, der an dessen Kritik sich ja auch viel aufgehängt hat. Der hat ja jetzt bei Bayern, der ist Experte bei euch, bei Sky, und ist Rekordnationalspieler. Seine Stimme hat Gewicht, aber ich kann auch einen Brazzo oder einen Nagelsmann verstehen, der dann sagt, ja, ist mir halt wurscht, was Lothar jetzt sagt. Der hat jetzt 5-mal was gesagt zu Upamecano, reicht jetzt auch. Kann ich auch verstehen, definitiv. Und ich kann aber auch Lothar verstehen, der immer wieder in die Kerbe reinhaut. So, ist halt sein Job.
Wird er immer wieder gefragt dazu und dann sagt er immer wieder was dazu.
Ja, ist sein Job. Ja. So, Punkt. Ja, absolut. Also genauso wie wir jetzt darüber reden, deswegen. Also um vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen oder um eine Meinung mal abzubilden, bevor wir dann auch mal wieder nicht über Bayern reden, meine Meinung ist, dass wenig passiert ist, dass auch in der Liga definitiv nichts passieren wird. Ich glaube, dass dieses Rückspiel gegen Salzburg gefährlich ist, weil Salzburg extrem gefährlich ist.
Ja, absolut. Das ist ein gefährliches Spiel, ist aber auch nicht komplett auszuschließen, dass die 6-1 aus der Arena schießen.
Also, richtig. Und dass sie weiterkommen werden, würde ich mal so mit 80-20 beziffern.
Und da muss man auch sagen, es ist ein Europapokal-Auswärtsspiel, da ist ein 1-1 ist ein gutes Ergebnis, Punkt.
Selbst ohne Auswärtstore.
So.
Da reicht 0-0, habe ich gestern gesagt. Nee, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber egal. Ja. Nee, ich glaube trotzdem, dass sie weiterkommen, müssen sie aber auch, finde ich, gegen den Gegner.
Ja.
Das muss der Anspruch sein. Und dann stehst du im Viertelfinale so. Und dann geht's halt wie immer, wenn wir jedes Jahr reden wir dann zu diesem Zeitpunkt Ende Februar, Anfang März darüber. Da kommt's dann auf die Auslosung an, auf Tagesform. Wer ist verletzt? Weil wenn du gestern oder in den Tagen jetzt die anderen Teams gesehen hast, und das haben ja noch nicht alle gespielt, also was PSG, wie die Real auseinandergeschraubt haben, wie City 5-0 mal kurz bei Sporting gewinnt.
Ja.
Die sind jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten irgendwie ungeschlagen. Da gibt's schon noch ein paar Kaliber, die ich aktuell vor Bayern sehe. Auch Liverpool war wieder sehr souverän bei Inter, ne?
Inter, also
Chelsea hat noch nicht gespielt. Also dann wird's dann unter den letzten 8 wird's dann sowieso knackig.
Und ja,
dann,
das ist der Gradmesser.
Das ist
der Gradmesser. Und die ganze Saison und all das, was wir diskutieren aus Bayern-Sicht, und das ist ja nicht anders als die letzten 10 Jahre auch. Es geht, der Saisonerfolg hängt maßgeblich davon ab, wie sie in der Champions League abschneiden und in welchem Verhältnis sie sportlich zu Mannschaften wie City, Paris Saint-Germain und Liverpool und Chelsea stehen. So.
Ja, wie nah sie an die großen Ohren kommen, ne?
Genau. Wenn es um Kleinigkeiten geht und Upamecano tritt dann über den Ball, Das ist dann halt einmal zu viel.
Ja.
Weil da darf keiner über den Ball treten. Da muss der Trainer dafür sorgen, dass keiner über den Ball tritt.
Exakt. Bei anderen Vereinen wird man sich diese Luxus-Debatten sowieso wünschen, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich guck mal nach Gladbach, auch da ist was passiert zu einem dann doch einer Schnelligkeit und zu einem Zeitpunkt, der jetzt glaube ich, ein bisschen überraschend war und auch mit einer überraschenden Lösung, die zumindest für mich jetzt irgendwie auch nicht so zu 100% überraschend war, weil wenn man sich ein bisschen mit der Thematik und mit dem Verein und mit dem Abgang von Max Eberl auch beschäftigt hat, dann ist Roland Wirkus, der jetzt der neue Sportdirektor wird, zumindest intern jemand, der ein überragendes Standing genießt im Club, der seit über 30 Jahren für Borussia tätig ist, der vielleicht den Verein so gut kennt wie kein zweiter, und der Max Eberl nicht zuletzt schon mal beerbt hat, nämlich als Nachwuchschef damals.
Kennst du den?
Ich kenne ihn relativ lange, ja. Ja. Nicht, also ich kenne ihn jetzt nicht überragend gut, weil ich die in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so mega viel mit Gladbach zu tun hatte, aber ich kenne ihn und ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Typ ist, der mit Sicherheit eine etwas andere Herangehensweise an den Job haben wird, als es Max Eberl getan hat, der ja auch, sag ich mal, immer die Stimme des Vereins war, ne? Weil immer wenn es gebrannt hat, war er halt derjenige, der vor der Kamera stand, der auch mal dazwischen gefegt hat. Ich glaube, so ist Roland Wirkus erstmal nicht gestrickt. Aber er hat ein unglaublich gutes Netzwerk sich aufgebaut. Er hat ein unglaubliches Auge für Talente immer schon gehabt. Der war zum Beispiel damals derjenige, der Marcel Janssen entdeckt hat, der Marc-André Ter Stegen entdeckt hat, zu dem er bis heute noch, glaube ich, einen mega engen Draht hat. Ter Stegen hat sich auch nach seiner nach der Beförderung von Wirkus jetzt sofort gemeldet und hat gesagt, bessere Wahl hätte Gladbach nicht treffen können. Ja. Aber er steht natürlich das erste Mal in so einer Funktion, ne? Die im Brennpunkt, sage ich mal, auch der Öffentlichkeit. Das ist immer etwas anderes. Ich finde, Sven Mislintat ist für mich immer ein gutes Beispiel. Der war bei Dortmund zwar in einer etwas anderen Funktion tätig, er war Scout, das wäre jetzt so, als wenn Korrell den Job bei Gladbach übernommen hätte, dem sie ihn ja eigentlich auch, den haben sie ihm angeboten, aber er wollte nicht in die erste Reihe. Aber es ist so ein bisschen wie bei, ja, auch bei Co-Trainern, die 100 Jahre Co-Trainer waren und dann irgendwann mal Cheftrainer werden. Ne? Es ist was anderes, ob du alle drei Tage bei der Pressekonferenz sitzt, wenn du im Fernsehen reden muss. Das sind neue Aufgaben, die dazukommen, weil.
Ja, es sind halt repräsentative Aufgaben, ne?
Genau.
Also es wird ganz anders gewichtet und es wird auch auf ganz andere Sachen Wert gelegt.
Genau. Musst du halt auch auf jedes Wort, das wissen wir beide auch, musst du achten, ne? Und jedes Wort kann dir halt auch um die Ohren fliegen, was du irgendwo tätigst. Das war vorher natürlich anders.
Ja.
Und,
da hast du reine inhaltliche Entscheidungen, da wurden deine Entscheidungen rein inhaltlich bewertet, sagen wir es mal so.
Da sitzt
der fünfmal. Der hat den rausgebracht, super Typ.
Ja, so. Genau. Ja. Genau. Und ich sag mal, vom Tagesablauf, der war ja trotzdem schon sehr, sehr eng mit den Aufgaben betreut. Also der war mit Eberl sehr eng, der war mit Korrell sehr eng, der ist auch mit Rainer Bonhoff und so und Hans Meyer und so sehr eng, weil er halt auch schon ewig im Verein ist. Der ist seit, ich glaube, 32 Jahren im Club. Das ist ja klar, dass der da alles in- und auswendig kennt. Aber er musste halt nie, stand halt nie so in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt anders, ne?
Ja.
Und jetzt muss er dann natürlich auch enger mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten. Er muss den Kader planen. Ich glaube, dass es auch ein Zeichen von Borussia ist, wieder diesen Gladbacher Weg, diesen internen Weg zu gehen, mit dem sie gute Erfahrungen gemacht haben, sage ich mal. Er ist jetzt sicherlich nicht der große Name, wo jetzt wieder die Bundesliga oder die Fußballbranche aufschreit und sagt, wow, mega, was haben sie denn da für einen Kracher an Land gezogen? Aber das muss ja auch gar nicht so sein. Du machst so eine Entscheidung, triffst du ja nicht für die Fans oder für die Öffentlichkeit, sondern aus Überzeugung. Und das haben sie damals bei Eberl getan, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Er wurde damals auch belächelt, ne? Das war der kleine Dicke mit dem Iro, der da zufällig mit dem Fahrrad an der Geschäftsstelle vorbeigefahren ist.
Hat Berti Vogts gesagt, ne?
Ja, genau. Es hat damals sogar kein Geringerer als Berti Vogts gesagt. Sonst wären sie auf den gar nicht gekommen. So, und 15 Jahre später war er einer der, ja, umstritten besten, erfolgreichsten Manager der gesamten Bundesliga.
Ja.
Ne?
Ja.
Also. Jetzt ist Wirkus schon ein paar Jahre älter, aber ich bin gespannt. Also ich finde die Entscheidung mutig. Ich finde sie, wenn man, je mehr man drüber nachdenkt und je mehr man drüber spricht, finde ich sie eigentlich gar nicht so überraschend. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch Max Eberl daran seinen Anteil hatte, weil er wird mit Sicherheit gefragt worden sein, er wird mit Sicherheit seine Meinung auch zum Nachfolger kundgetan haben.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es dann Einfluss gehabt haben wird auf die Entscheidung.
Ja, ja, mehrfach ja. Trotzdem, ich bleib dabei, es ist ein schwieriges Amt. Und das wäre es auch für einen Neuen geworden übrigens. Ja. Man hätte auf den Gedanken kommen können, nachdem die ja die letzten ein, zwei Jahre wirklich sehr im eigenen Saft gekocht haben, ob ein Impuls von außen nicht besser gewesen wäre.
Stimmt, haben die auch drüber nachgedacht. Ne?
Ja, absolut. Also. Andererseits, und das musst du halt abwiegen, und das haben sie ja getan, ist die Sache so komplex im Moment, dass es vielleicht gut ist, wenn es einer macht, der es aus den eigenen Reihen, der es kennt. Wichtig ist, dass es einer ist, der es kann. Das ist so. Und also ich glaube, dass bei allem Respekt der neue Mann noch nie solche Geldsummen bewegt hat, wie er sie jetzt bewegen muss.
Guter Punkt.
Auch ins Risiko einfach gehen muss. Also wo Dinge einfach aufgehen müssen. Wo du sagen kannst, ja klar, wir wollen aus dem eigenen Nachwuchs, wir wollen durchlässiger werden, so wie es jetzt bei passiert. Aber es wird halt, und das haben wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon besprochen, sehr wahrscheinlich im kommenden Sommer massive Umwälzungen geben im Kader. Oder Umstrukturierungen geben im Kader.
Muss
das heißt, es werden namhafte Geldsummen bewegt. Und am Ende muss es halt für Borussia ein Plus stehen. Ja. Und da ist die Corona-Situation noch nicht eingepreist. Das ist schon nicht ohne.
Ja. Ich glaube, dass er da halt nicht, also so wie ich den Verein einschätze und kenne, das wird jetzt auch nicht alles, glaube ich, komplett auf seine Schultern abgeladen werden. Ne?
Ja.
Da hast du eben besagten Korrell, du hast Rainer Bonhoff, du hast auch einen Stefan Schippers, der ganz wichtig ist, gerade was die Kohle angeht. Also da wird er schon auch reinwachsen, glaube ich, der Roland
Virchow. Ja, er muss.
Die Frage ist, aber das ist dann nochmal werden wir mutmaßlich wahrscheinlich auch gar nicht mitkriegen, ob Max Eberl dann vielleicht auch gesagt hat, so, wenn was ist, ne, kannst mich anrufen, oder ob er sagt, ne, pass auf, nach allem, was passiert ist und wie es mir geht, ich will damit jetzt auch gar nichts mehr zu tun haben.
Nein, das wäre auch falsch. Also, wenn
ja, aber du weißt, wie es ist, ne?
Ja, wenn man, ja, aber das wäre auch falsch. Die müssen jetzt sehr schnell gucken, dass sie Fleisch an Knochen kriegen in den neuen Strukturen. Und entsprechend handeln.
Der Sieg war wichtig, ne?
Ja. Die Punkte jetzt sind wichtig, dass das Thema Abstieg muss ganz schnell weg, muss ganz schnell raus aus der Agenda. Das sieht jetzt im Moment vielversprechend aus. Ich weiß nicht, wenn dann noch 2, 3 Folgen, geht es vielleicht doch noch Richtung Platz 6, wer weiß es.
Aber du kannst zumindest planen erstmal dann.
Ja, wenn, ne? genau.
Ruhiger planen.
Ja, absolut. Und das müssen sie jetzt ganz schnell anfassen.
Ja. Während wir hier labern, tobt da draußen ja auch der Sturm. Windhorst, hätte ich fast gesagt. der hat auch getobt in dieser Woche.
Nicht zufrieden mit seinem Invest, habe ich gelesen.
Nee, nicht zufrieden mit seinem kleinen Invest, was er getätigt hat.
Also die 350 Millionen hätte er auch anders investiert.
Also schon auch, ich sag mal, brandheiße Aussagen.
Ja,
oder?
Absolut.
Also das hat die 350 Millionen, die ich da hingelegt habe, die haben mir ausschließlich Nachteile gebracht, finde ich schon eine gute Aussage.
Ja, das ist also außer das, was ich im zwischenmenschlichen Bereich, ich habe viele nette Leute kennengelernt.
Stimmt. Also da kann man auch sagen, dann hat es sich doch wieder gelohnt.
Aber die 350 habe ich natürlich das Klo runtergespült. Das ist natürlich schlecht. Aber viele nette Leute habe ich kennengelernt.
Ja, also ja. Was sagst du dazu? Also ist ja auch erstmal der Horst um die Ohren geweht.
Oder? Ja, aber das ist ja Investorensprech.
Ja, das stimmt.
Also das muss man. Also ich kann es verstehen. Ich könnte es jetzt nachvollziehen. Wenn ich 350 Millionen in die Hertha investiert hätte vor ein paar Jahren.
Wo du ja auch drüber nachgedacht hast?
Ja, ich habe drüber nachgedacht. aber habe mich dann entschieden, noch weitere Tennishallen zu bauen. Das ist ein sehr einträgliches Geschäft, so ehrlich muss ich sein. Wenn ich die in die Hertha investiert hätte, wäre ich auch nicht zufrieden und würde sagen, aber toll, ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, darf in der Hauptstadt die Busspur benutzen, aber das reicht mir nicht. Das würde mir nicht reichen.
Ja, aber das ist jetzt mal runtergebrochen, ne? Weil ich meine, was heißt das jetzt für die Hertha? Also beim Verein haben sie sofort reagiert und haben gesagt, sie wären ebenso überrascht. Diese Aussagen in diese Richtung hätte er intern noch nicht fallen lassen.
Aber was haben sie denn gedacht? Also was haben sie denn überlegt? Haben sie gedacht, dass der jeden Abend eine Schale aufmacht? und nackt in der Wanne sitzt und sagt, hier, beschüttet mich mit dem teuersten Champagner, den ihr habt. Das war das beste Invest, was ich jemals getätigt habe. Ist er noch nicht. Also wenn jetzt einer kommt, wenn jetzt zum Beispiel, sag mal, der Scheich kommt und sagt, Lars, hier hast du 400 Millionen, ich nehme deine Anteile bei der Hertha. Dann sagt der Lars, hab ein super Geschäft gemacht. Problem, im Moment kommt nicht mal der Scheich und bietet ihm 10 Millionen.
Wahrscheinlich nicht.
Also das ist ja so. Bisher ist es kein guter Deal.
Aber er sagt ja auch, es ist noch nicht zu Ende.
Du musst bei 350 Millionen musst dann vielleicht auch langfristig denken.
Ja, ja, und was mich fast mehr überrascht hat,
wenn die nächstes Jahr dann deutscher Meister werden, dann steht er aber.
Und dann wird er sagen, das war ein gutes Invest, möglicherweise.
Ja, und sagt, siehste, hab's doch ja gesagt, man muss gut Ding will Weile haben.
Ja, wenn er da noch da ist, ne? Ja. Und wenn dann, also Hertha ist wirklich ein dramatischer Fall, finde ich. Wir hatten am Montag wieder unsere Kolumne, unsere Viererkette, Wolf, der Teil du ja auch bist, der Viererkette. Ja. Der geschätzte Kollege Roland Reng hat die These aufgestellt, ob Hertha auf dem Weg zum neuen HSV ist. Und hat das, finde ich, sehr gut hergeleitet, so mit dem Problem, was Investoren halt immer noch mit sich bringen, was vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht so sieht, nämlich die Erwartungshaltung ist ja, ab dem Moment, wo ein Investor bei einem Club einsteigt, müssen riesige Transfers getätigt werden.
Absolut.
Es ist nur noch die Frage, kommt der Star, kommt der für 20 Millionen, für 30 Millionen, so war es ja bei Hertha auch. Da wird ja plötzlich gar nicht mehr über das, von heute auf morgen ist alles anders.
Ja. Und, du kriegst auch keine Schnäppchen mehr.
Genau,
ganz also,
genau.
Du kriegst, selbst der U17-Spieler, den du aus der Kreisliga holst, kostet plötzlich nicht mehr, 50.000 Ausbildungsentschädigung, sondern kostet direkt 5 Millionen.
Genau. Und das ändert natürlich auch in so einem Club alles, ne? Das Gehaltsgefüge. Sobald du einen holst in der Kategorie, hast du das Gehaltsgefüge, was gesprochen. Also der Rattenschwanz, den das nach sich zieht, der ist ja unvorstellbar.
Ja.
Und so war es ja bei Hertha bislang auch. Und wenn es dann natürlich nicht zum sportlichen Erfolg reicht, dann hast du Trainerwechsel. Jetzt hast du ja, das hat Windhorst auch angesprochen, von Küngelei und wovon hat er noch gesprochen? Machterhalt und Kungelei seien für Hertha wichtiger, seien für sie wichtiger als Hertha zum Erfolg zu führen. So hat er es, glaube ich, formuliert. Das ist ja so ein bisschen die Kerbe, in die Klinsmann auch gestoßen ist damals, ne?
Ja. Ja. Und wir sind wieder beim gleichen Punkt. Es weiß ja keiner, was ist denn für Hertha Erfolg? Was bedeutet denn für Hertha Erfolg? Für Paul Dardai war es. Nein, insgesamt, also in den letzten Jahren. Es gibt nicht die klare Vision. Also wenn du irgendwas von Big City Club sagst, sagt dir jeder bei der Hertha, rümpft die Nase und sagt, komm, geh weg, das ist irgendein Mal rausgerutscht. Seitdem werden wir daran gemessen.
Freddy also, Bobic verflucht es, glaube ich, ne?
Ja. Entschuldigung, ja.
Ricola.
Ricola, ja. Ja. Ich bin krank. Ich bin in Quarantäne. So, ich sitze hier und wenn du das lustig findest, dann mach dich lustig.
Ich hab nicht gelacht, Wolf. Ich hab nicht gelacht.
Du hast so gelacht.
Du hast ich hab mich verschluckt.
Und angelacht. Ja, okay.
Ich hab mich verschluckt.
Also für Paul Dardai war es ein Erfolg, mit Hertha die Klasse zu halten. Über Jahre. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, nee, pass auf, also Klassenerhalt ist natürlich Quatsch.
Darf ich dich einmal unterbrechen, Wolf?
Bitte.
Paul Dardai hat sich nach dem, um auf deine These noch zu stützen, saß nach dem Klassenerhalt mit der Zigarre und dem Rotweinglas in der Hand, hat er sich ins Sportstudio schalten lassen und alle haben applaudiert.
Das war ja schon die zweite Amtszeit. Also
das, ja, aber das meine ich. Also, es war ein Erfolg.
Jahrelang war Hertha und Dardai, die waren froh und zufrieden, wenn sie die Klasse gehalten haben.
Genau.
So, und das war gut. Das schien mir jetzt nicht ein Boomverein zu sein, einer mit besonderen Visionen, der halt wächst, sondern einfach ein normaler Bundesligist. So, dann steigt der Investor ein, dann kommt Klinsmann und plötzlich namhafte Aufsichtsräte und du denkst dir 25 Millionen Toussaint und hast du nicht gesehen. So, alles Schrott, die steigen
Lehmann,
fast ab.
Lehmann, Friedrich.
Ja, Dardai ist wieder da, halten die Klasse. Und mit Chantre Schwenker und dicker Kubanischer im Sportstudio. Ja, so. Nee, Chantre war es, Rotwein hast du gesagt.
Rotwein.
Ja, so. Und jetzt, wo wollen sie hin? Was ist der Ansatz? Freddy Bobisch hat zu mir mal gesagt, wir müssen uns Schritt für Schritt müssen wir uns verbessern. Es ist jetzt sein erstes Jahr.
Schritt wäre dann, wenn wir deine Aussage ernst nehmen, wäre dann, wir wollen rechtzeitig in diesem Jahr nichts mit dem Klassenerhalt zu tun haben, richtig? Einstelliger Tabellenplatz
vielleicht. Mit dem Abstieg.
Mit dem Abstieg. Ja, genau.
Wir wollen nichts mit dem Klassenerhalt zu tun.
Nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Ja.
Vielleicht einstelliger Tabellenplatz.
Genau.
Das wäre der nächste Schritt.
Ja, also lass uns weg aus dem Abstiegskampf im ersten Jahr. Und lass uns im zweiten und dritten Jahr irgendwie entwickeln und dann sind wir auf dem Weg. Jetzt ist auch blauäugig von Investorenseite zu denken, ich schmeiß hier 350, ich schmeiß die Fuffis in den Club und dann auf einmal läuft die Geschichte.
Eben.
So funktioniert es in der Wirtschaft, so funktioniert es aber im Sport nicht, weil du hängst halt an Ergebnissen.
Genau.
Wenn irgendeiner kommt und aus irgendwelchen Gründen aus 30 Metern Ball in den Knick läuft, dann kannst du dich mit deinen 350 Mios kannst dich gehackt legen. Ja, es ist ja so.
Der kann er auch bei den anderen Scheichs mal nachfragen. Das ist bei denen genauso übrigens.
Absolut.
Ja.
Guck mal, was die in die Tonne gefeuert haben für einen Champions-League-Sieg in Paris und in Manchester City.
Ja, genau.
Ja.
Haben immer noch nichts in der Hand.
Nee,
genau.
Den
Großen zumindest. Dieses Jahr, glaube ich, wird es einer von beiden schaffen. Das ist das nur am Rande nochmal erwähnt. Hertha vermutlich noch nicht,
ja.
Um dabei zu bleiben. Ich bin ja bei dir. Du hast dann mit Taifun Korkut natürlich auch eine etwas überraschende Trainerlösung.
Habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Nee.
Aber das zahlt dann halt tendenziell auf den Deckel ein. Wir holen jetzt nicht José Mourinho, um dann weitere Erwartungen zu wecken, sondern wir holen Taifun Korkut, um anzudeuten, Klassenerhalt.
Nachdem du Klinsmann hattest, genau.
Ja.
Also bist du mit Klinsmann angefangen, das war ja das genau, was ich meinte. Investor kommt, ne, Haus
Klinsmann
raus,
kommt.
Riesenname, genau, jetzt Europa willkommen, Big City Club, mal öffnet die Pforten.
Ja.
So, alles in die Buchse gegangen und dann, genau wie du sagst, setzt du dann Taifun Korkut, wo alle erstmal ein bisschen runterkommen und sagen so, ne? Wir sind wieder ein bisschen bodenständiger geworden. So, jetzt wird im Sommer gemunkelt, gemutmaßt. Ich glaube, es ist tatsächlich schon weiter, als man denkt. Roger Schmidt ist im Anmarsch, so. Möglicherweise. Wäre natürlich wieder einer, wo ich sage, mit dem kannst du was Langfristiges aufbauen.
Genau. Und das ist auch der Punkt. Konsolidierungsphase abgeschlossen. Jetzt Roger Schmidt steht für anständigen Fußball, klare Philosophie, klare Strukturen und dem bauen wir jetzt eine Mannschaft.
Ja, muss ja nochmal 350 Millionen locker machen.
Aber ja, gut. Ob du das dann wirklich musst oder
Nein.
ob du einfach ein bisschen anders sortieren musst, das sollen doch bitte Freddy Bobic und dann Roger Schmidt, wenn das denn wird, entscheiden.
Ja. Also Ich bin gespannt, wo es mit, es ist ja dann am Ende auch die Frage, wo will Lars Windhorst dann hin, ne? Oder wo will er nicht nur mit Hertha hin, sondern wo will er dann wieder raus, vielleicht auch möglicherweise, das meine ich, ne?
Ja.
Also du hast gerade so ein bisschen läppsch gesagt, vielleicht kommt dann irgendwann der Scheich und zahlt 400 Millionen und Windhorst lacht sich den Arsch ab. Ja,
das muss man sich immer vor Augen halten. Also ja. Investoren investieren nicht, weil sie den Verein cool finden, sondern Investoren investieren, weil sie sich eine Rendite erhoffen.
Zumindest in, würde ich sagen, 90% der Fällen, ja.
Ja. Ja, ja.
Es gibt wahrscheinlich auch, also es gibt nicht wahrscheinlich, sondern es gibt mit Sicherheit auch Investoren, die das Ganze, sage ich mal, als Spielzeug, als Hobby sehen. Ja.
Es aber, mag sogar Herzblut-Investoren geben,
ja.
teilweise durch Zufall, teilweise bewusst.
Ja, ja. Aber
in erster Linie geht es darum, dass sich Investoren eine Rendite erhoffen.
Genau, mehr Kohle rauszuziehen, als sie irgendwann mal reingegeben haben. So.
Gewinn zu erwirtschaften.
Ja, ja. Ja, wie bei uns, Wolf.
Ja, ja, klar. Wir wollen gewinnen.
Wir wollen gewinnen.
Das ist
klar. Was machst du am Samstag dann? Bist du dann tatsächlich...
Gar nichts, ich gehe durch meinen Garten. Ich hoffe, dass sich der Sturm beruhigt. Ich gehe durch meinen Garten.
Gehst durch deinen Garten.
Geh wieder rein.
Meine Damen und Herren, das ist eines der spannendsten Wochenenden in Wolfs Leben.
Das muss man sagen.
Ich gehe durch meinen Garten und dann gehe ich wieder rein.
Das muss man sagen.
Guckst du das Spiel, Mann?
Ich guck das Spiel natürlich.
Hörst du deinen Ersatz?
Ich habe vorgestern geguckt. Ich gucke heute. Heute gucke ich Europa League.
Wenn es denn stattfindet.
Ja, natürlich, ich gucke Europa League.
Ja, vielleicht, wenn die Damen und Herren diesen Podcast hören, möglicherweise hat der Windhorst das auch schon verblasen, die Spiele.
Das wäre schade, weil dann würde ich was anderes gucken. Also ich gucke, ich würde heute Abend
1000 Dalmatiner, ne, wie heißt es? 101.
Ja, 101 Dalmatiner gucke ich. Ich habe gestern auch die Doku über Ansgar Brinkmann gesehen, übrigens auch sehr zu empfehlen. Ja.
Wann und wo lief die? Die habe ich mir...
Die war bei RTL Plus, RTL Plus, TV, Now,
okay.
TV Now.
Kommt der legendäre Satz vor, als Ansgar Brinkmann den Laden angezündet hat in Berlin, irgendwie Schnaps auf der Theke ausgekippt hat und den Laden in Brand gesetzt hat, und er gefragt wurde. Ich möchte es aber bitte zu Ende führen. Es war, glaube ich, ein Sport1-Interview damals. Herr Brinkmann, warum haben Sie Schnaps auf der Theke ausgekippt und den Laden angezündet? Und dann guckt er so sinnierend in die Ferne und sagt, naja, weil ich Bock drauf hatte.
Ja, gestern war die Sequenz, wo er über Taxis drüber gelaufen ist und Blumenkübel in Scheiben geschmissen hat.
Ja, wahrscheinlich
auch durch nicht. Scheiben gesprungen ist. Also es ist, so, das ist sehr unterhaltsam.
Das ist sehr unterhaltsam, okay. Kommt auf meine Liste. Wolf, in guter, erster guter Linie... Typ,
das nur mal vorweg.
Auf jeden Fall. Bacardi Brinkmann, einer der legendärsten Typen, wenn er nicht gerade durch Scheiben springt oder Läden anzündet.
Mit Krokodilen kämpft.
Wolf, ich möchte an dieser Stelle wirklich, und das meine ich jetzt ausnahmsweise ernst, dir gute Besserung wünschen. Danke. Ich hoffe, dass der Spuk bald vorbei ist, wir uns in der nächsten Woche dann in alter Frische hören mit einer... weniger belegten Stimme.
Das würde mich freuen.
Dass es dir und deinem Umfeld wieder besser geht, dass du wieder im Einsatz bist für deine sonstigen Arbeitgeber und dass wir eine wunderbare neue Folge, eine Halbzeit mit aufnehmen können.
Ich freue mich. Bleib gesund und bleib sportlich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.